Guten Morgen, liebe Geschwister, herzlich willkommen diesen Morgen bei diesem Gottesdienst. Und nochmals, wir sprechen das Wort und ich hoffe, dass ihr Zeit nehmt zu Hause, um zu beten, den Herrn zu loben und zu singen. Wir hoffen auch, die Lieder, die wir normal singen, bald auf einem PDF zu haben, dass man die selber auch zu Hause singen kann. Solange der Lockdown noch dauert und nochmals, wir hoffen, in so der Herr, wir uns beleben, 2 Wochen wieder uns zu versammeln in einen Raum mit den Beschränkungen, die der Bundesrat uns da erlaubt. Und bis dann hoffen wir noch, diese und nächste Woche per YouTube und Livestream diesen Gottesdienst zu halten. Wir haben in der letzten Zeit angefangen mit einer Serie über die 10 Gebote und möchten das weiterziehen, dieser Sonntag, in das 4. Gebot, in 2. Mose Kapitel 20, Vers 8 bis Vers 11. Das ist eine besondere Sache, wenn man das anschaut, dass diesen 4. Gebot hat 4 Versen, die es beschreibt, und nur das 2. Gebot über kein Bildnis machen, um es anzubeten, hat noch 3 Versen, aber alle anderen Gebote haben nur 1 Vers. Und dieses Gebot, das 4. Gebot, hat 4 Versen. Das heißt, für Gott ist es ein sehr wichtiges Gebot. Wir sollen auch sehen, dass das Gebot nicht lehrmäßig nun anzuwenden ist für ein Christ, aber in der Zukunft als Hinweis zu das 1000-jährige Reich sehr wichtig ist, weil es weist hin auf das größte Thema in der Bibel. Das ist ein Thron, ein König und ein Königreich. Das Königreich ist verbunden mit dem letzten Sabbat, den 7. Sabbat. Lassen wir erst das Wort Gottes lesen in Exodus 2. Mose 20, Vers 8 bis Vers 11. Ich denke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Dinge beschicken. Aber am 7. Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der in deinem Toren ist. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was drinnen ist, und ruhte am 7. Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Lassen wir noch beten. Vater, danke nochmals für dein Wort und dein Sohn. Wir danken, dass wir in Jesu Namen auch deine Hilfe fragen können, für dein Segen über diese Predigt, dass du auch mich Weisheit schenkst, das so zu übertragen, dass es ein Segen und verständliche Sache ist für alle, die es hören. Und vor allem, dass du die Herzen und Gewissen von denjenigen öffnest, die das Wort hören, dass sie es anwenden können. Und falls noch jemandem, die dieses anhört und noch nicht von Neuem geboren ist, dass er seine Ruhe sucht, vor allem im Glaube in den Herrn Jesus Christus. Das beten wir in seinem Namen alleine. Amen. Nun, wir haben gesprochen über die Wichtigkeit von diesem Gebot, weil es hat 4 Versen, mehr als kein anderes Gebot. Und der Grund ist, dass, wenn wir zurückgehen nach 1. Mose Kapitel 1, dann sehen wir, dass Gott die Welt schafft in 6 Tagen. Und wir lesen dann, am 7. Tage ruht Gott aus. Vers 31 von 1. Mose 1. Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe da, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der 6. Tag. Und der 7. Tag endet nicht mit, das war Abend und Morgen gewesen, weil der 7. Tag ist ein Ruhetag und den nimmt Gott, um auszuruhen. Nicht, dass er selber sich ausruhen musste. Vers 2 von 1. Mose 2. Also veränderte Gott am 7. Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am 7. Tage von allen seinen Werken, die er machte. Und segnete den 7. Tag und heiligte ihn darum, dass er an denselben geruht hatte von allen seinen Werken, die Gott schuf und machte. Aber es endet nicht mit Abend und Morgen. Das war der 7. Tag. Das heißt, der 7. Tag, der geht weiter. Endet nicht mit Abend und Morgen. Nun, in 2. Petrus 3 ist geschrieben, dass ein Tag ist wie 1000 Jahre, 1000 Jahre ist wie ein Tag. Und ich glaube, dass es ein Hinweis ist, wie Gott die Schöpfung gemacht hat, als ein Bild von die Zivilisation der Menschen. Adam kann man ungefähr zurechnen, von Christus bis ungefähr 4000 vor Christus. Dann ist das 4000 Jahre von Adam bis der letzte Adam, Christus. Zufälligerweise am Anfang des 5. Tages sehen wir Leben kommen. In Jesus ist das ewige Leben. Er kommt da am Anfang des fünften Tages, fünften Millennium. Und dann gibt es noch zwei Tage, 2000 Jahre Gemeindezeit. Und dann gibt es danach der siebte Tag, ein Hinweis zu das tausendjährige Friedereich. Und das ist das große Thema im Alten Testament, ein Reich mit einem König und einem Stuhl. Und da soll Gott alle Ehre bekommen und soll die Welt, die Erde ruhen, den Fluch weggenommen werden über die ganze Erde und Jesus Christus sichtbar herrschen auf die Erde als Gott offenbart im Fleisch. Und deswegen sehen wir hier die vier Versen, die an diesem vierten Gebot dargestellt werden, gegeben werden. Und lassen wir niemals vergessen, dass diese vier Versen auch beschreiben, diese sechs Tage Schöpfung plus der Ruhetag, die Gott dann die ganze Erde gibt. Die ganze Erde ist in Barensnot, braucht Ruhe wegen der Sünde der Menschen, die mehr voller wird. Und dann kommt Gott mit sein Gericht. Das vierte Gebot ist auch als einzige ein zeremonielles Gebot. Und das ist ein Zeichen für die Juden. Juden fordern ein Zeichen. So hat Gott das nun einmal verordnet. Und wir lesen in Ezekiel Kapitel 20, Vers 12, dass die Heilige Schrift sagt, ich gebe ihnen, das ist das jüdische Volk, auch meine Sabbate zum Zeichen zwischen mir und ihnen, dass sie lernten, dass ich der Herr sei, der sie heiligt. Der Sabbat war ein Zeichen nicht zwischen Heidenvölkern und Gott, aber zwischen ein auserwähltes Volk, das von Abraham, Isaac und Jakob. Und das wurde offenbart, wenn Gott an Mose die zehn Gebote gab. Das war ungefähr 1500 Jahre vor Christus, also 2500 Jahre nach der Schöpfung von Abraham, Himmel und Erde und Adam, wurde das offenbart an das Volk Israel, ein Zeichen zwischen ein Volk, Nachkommen von Abraham, Isaac und Jakob in Ägypten, und Gott. Alle Völker haben sieben Tage geschafft, das Volk der Juden, sechs Tage und sollen dann doch mehr Segen bekommen als alle anderen Völker. Ezekiel 20, Vers 20. Und meine Sabbate sollt ihr heiligen, dass sie seien ein Zeichen, das zweite Mal, Juden fordern ein Zeichen, 1. Korinther 1, 22, zwischen mir und euch, damit ihr wisset, dass ich der Herr, euer Gott bin. Nun, das ist das Erste und nochmals, diese Sabbat wurde nicht gegeben an Christen aus den Heiden im Leibe Jesu Christi. Wir sind keine Juden, wir sind Christen aus den Heiden. Nun, Gott hat geruht am siebten Tage und hat den siebten Tage geheiligt, apart gesetzt. Das wurde geschrieben durch Mose, so 1500 Jahre vor Christus. Und wir lesen das auch in Nehemia Kapitel 9, Vers 9 bis Vers 13, da ist da die öffentliche Buße vom Volk Israel gegenüber Gott wegen die Sünden, die das Volk getan hat. Und in der Tat, wenn Gott mit Israel hat angefangen als Volk, sondern dann kommen die Zeichen und Wunder da, Vers 10. Zeichen und Wunder hat Gott getan an Pharao und all seinen Knechten. Und dann lesen wir in Vers 13, du bist herabgestiegen auf den Berg Sinai und hast mit ihnen, mit Israel, vom Himmel geredet und gegeben ein wahrhaftig Recht und ein Rechtgesetz und gute Gebote und Sitten und deinen heiligen Sabbat ihnen, Juden, Nachkommen von Abraham, Isaac und Jakob, nicht für Ismael, nicht für Edom oder Esau, Abraham, Isaac, Jakob, kundgetan und geboten, Sitten und Gesetze ihnen geboten durch deinen Knecht Mose. Der Sabbat war ein Bund zwischen das Volk Israel und dem lebendigen Gott. Kein anderes Volk hat diese besondere Beziehung und das äußerliche Zeichen als, von einem Sabbat als das Volk der Nachkommen von Abraham, Isaac und Jakob. Frage ist dann, hat Adam den Sabbat gehalten? Nein, er wusste nichts davon. Abraham auch nicht, Noah nicht und so weiter, Isaac, Jakob nicht. Das war ein Bund zwischen Gott und Mose an das Volk Israel. Das heißt, die erste 2500 Jahre der Menschengeschichte hat kein Mensch den Sabbat gehalten. Das war eine Sache, die offenbart wurde von Gott via Mose an das Volk Israel. Und ein heiliger Sabbat ihnen kundgetan, Gebote, Sitte und Gesetze ihnen kundgetan, wem? Durch deinen Knecht Mose, nicht durch Adam, nicht durch Abraham, nicht durch Noah, durch Mose. Das heißt, da war 2500 Jahre lang keine Sabbathaltung. Und die Sabbatisten, speziell die siebten Tag Adventisten, die sagen dann, ja, aber Jesus ging in die Synagoge, die jüdische Schule, am Sabbat, Markus 1 und Lukas 4. Und Paulus ging auch eine Synagoge besuchen, eine jüdische Schule besuchen, in Apostelgeschichte 13 und 17 und 18. Ja, aber erstens, am siebten Tag Adventist geht nicht am Sabbat eine Synagoge besuchen. Sie suchen ein Gemeindegebäude. Das ist keine Versammlung von Juden, die sie besuchen. Und das war dort, um die Juden das Evangelium zu verkündigen. Das war ein Mittel, um Juden, die im Namen des Gottes von Himmel und Erde angebetet haben, von Abraham, Isaac und Jakob, eine Chance zu geben, zu hören, dass die Erfüllung von 48 Prophezeiungen in Jesus von Nazareth schon in Erfüllung gegangen war, dass er der Messias war. Es ist keine christliche Gemeinde, die Paulus an den Sabbat hat besucht. Nun, als Christen halten wir nicht den Sabbat, weil wir sind nicht unter das alttestamentliche Gesetz, speziell nicht unter das zeremonielle Gesetz, was speziell für die Juden gültig ist. Das alttestamentliche Gesetz ist weggetan worden. Kommt nach 2. Korinther, Kapitel 3. Sehr wichtig, kein Mensch oder kein Christ soll mehr ein Gesetz halten, um Gott zu gefallen, um errettet zu werden oder zu bleiben. 2. Korinther 3, Vers 3, die ihr offenbar worden seid, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unser Predigtamt zubereitet und durch uns geschrieben, nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht in steinernen Tafeln, sondern in fleischlichen Tafeln des Herzens. Vers 11, denn so das Klarheit hatte, dass da aufhört, vielmehr wird das Klarheit haben, dass da bleibt. Nun, wenn es kommt zu ein heiliges Leben führen und dann Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater behalten, dann sagt Paulus, dass die Gebote, viele von diesen Geboten noch immer gültig sind, um Gemeinschaft mit dem Herrn zu halten, um ein heiliges Leben zu führen. Aber er lässt raus das Gebot, um den Sabbat zu halten, in Römer Kapitel 13, Vers 9. Denn er hat gesagt, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, dich soll nichts gelüsten und so ein anderes Gebot mehr ist, wird in diesem Wort verfasst, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Er vergisst das Gebot von der Sabbat. Das Sabbat halten. Das eigentlich technisch Freitagabend Sonnenuntergang, nehmen wir 6 Uhr abends, bis Samstagabend, Sonnenuntergang, 6 Uhr abends am Samstag. Das ist eine des Sabbat. Fliegen auch keine Flüge dann auf Tel Aviv Flughafen. Aber der Sabbat wird von Paulus nicht erwähnt. Paulus als Apostel und ein Heiden. Und ich sage dann, ja, aber es gibt nur einen Gott. Na, wie habt ihr dann, sagen sie dann, euch bekehrt von den Götzen, um den lebendigen Gott zu dienen? Und du musst durch die Götzendienst fliehen. Weißt du, was du niemals ihm sagen hörst, also Paulus an die heilige Gemeinde zu erzählen? Niemals musste er einen Sabbat halten. Das ist sehr wichtig. Nun sagst du dann, aber ich sehe doch zweimal im Neuen Testament, dass wo das Sabbat erwähnt wird. Das stimmt. Kommen wir nach 1. Korinther Kapitel, also erstmal Matthäus 18 nehmen. Matthäus 18, Vers 1. Entschuldigung, Matthäus 28, Vers 1. Matthäus 28, Vers 1. Dann lesen wir am Abend aber des Sabbats. Das war der Sabbat, das war der Samstag. Das war der Abend, wo Jesus Christus aufstehen sollte. Er wurde am Mittwoch gekreuzigt, bevor Sonnenuntergang. War also Donnerstag, Abend und übertags, Freitagabend übertags, Samstag übertags und Abend, also Nacht, 3 Tage im Grab, 3 Nächte im Grab. Und nach dem Sabbat, die Sonnenuntergang anfing Samstagabend, da fängt der erste Tag der Woche an, ist er aufgestanden. Aber wie wird dann der erste Tag der Woche da genannt? Machen wir aber des Sabbats, das war der Samstag, welche anbricht am Morgen des ersten Feiertags. An der Morgen van de eerste Feiertag ist der Sonntag. Der Sabbate, das ist eine buchstäbliche Übersetzung von Griechisch, Sabbaton, ist eigentlich die Woche. Das heißt, hier wird das erste Tag der Woche als erste Feiertag von der Sabbat genannt. Kam Maria Magdalena und die andere Maria das Grab zu besehen. Das heißt, nachdem der Sabbat fertig war, Sonnenuntergang Samstag, kam Sonntagmorgen, ganz früh, die Frauen um das Grab zu besehen. Und der erste Tag wird dann genannt, der erste Feiertag des Sabbates. Und das ist der Grund, warum zweimal im Neuen Testament das Wort Sabbat wird genannt, aber hat eine andere Bedeutung gekriegt, nämlich das von erster Tag der Woche. Das sehen wir auch mit dem Wort Sünder. Sünder im alttestamentlichen Sinne ist eine sehr schlechte Person, ein Hure, ein Verbrecher, ein Mörder und so weiter. Neuen Testament, in Römer 3, lesen wir, alle sind Sünder. Alle sind wir in Gottes Augen Sünder. Die Bedeutung ändert oft vom Alten zum Neuen Testament. Das sehen wir auch hier in 1. Korinther 16, Vers 2, lesen wir, dass die Christen zusammenkommen auf jeder Sabbate einen. Das ist der erste Tag der Woche. Nicht der Samstag. Einer legen bei sich selbst an jedliche unter euch und sammle, was ihnen gut dünkt. Auf das nicht, wenn ich komme, dann allererst die Steuer zusammen sein. Also am ersten Tag der Woche kamen die Christen zusammen, um ein Kollekte zu halten. Jeden Tag, also jeden ersten Tag der Woche. Sonntag ist ein Name, der von den Heiden gegeben wurde, auf den ersten Tag der Woche. Hat nichts zu tun mit Konstantinus der Größe, der hat den ersten Tag der Woche eingeführt, all diesen Müll von diesen sieben Tag Adventisten. Das ist einfach eine Heidenbezeichnung, wie Montag ist der Tag der Mond. Dienstag kommt von Donar. Donnerstag kommt von Donar, Entschuldigung, Dienstag kommt von Odin. Freitag kommt von Freya. Samstag ist Saturday, am Tag von Saturnus. Das ist Anbetung von den Planeten, die Götter. Von die Götter von den Germanen und nordischen Leuten. Das hat nichts zu tun mit der erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte Tag der Woche. In was ist die andere? Apostelgeschichte 20, Vers 7. Dann sehen wir das noch ein zweites Mal. Apostelgeschichte 20, Vers 7. Auf einen Sabbat aber, was nochmals nun durch die Änderung in Matthäus 28 vom Wort Sabbat als ersten Tag der Woche dargestellt wird, da die Jünger zusammen kamen, das Brot zu brechen, predigte ihnen Paulus, wurde des anderen Tags ausreise und verzog das Wort bis zur Mitternacht. Na, wahrscheinlich mussten die Leute normal schaffen, in einer heiligen Gesellschaft, kamen nach der Arbeit zusammen, haben gegessen und dann hat Paulus gepredigt. Sie kamen zusammen, um Brot zu brechen, um zu essen und das Wort zu hören. Das ist, was da getan wurde. Nun, Jesus ist auferstanden am ersten Tag der Woche, nicht an der siebten Tag. Die Jünger haben Jesus erschienen bekommen am ersten Tag der Woche, in Lukas 24 und in Johannes 20, zweimal, nicht an der siebten Tag der Woche. Der Heilige Geist kam am ersten Tag der Woche, mit Pfingsten, nicht an den siebten Tag der Woche, der Sabbat, in Apostelgeschichte 2. Und darum haben die ersten Christen sich auch versammelt an den ersten Tag der Woche für Predigt und für eine Kollekteversammlung, nicht den siebten Tag der Woche. Und wir Christen halten den ersten Tag der Woche, weil das ist, was die neutestamentlichen Christen haben getan. Und nochmals, wenn Paulus spricht über in die Synagoge gehen, auf den Sabbat, war das als ein Jude, um die Juden zu gewinnen. Die kamen nicht an einem ersten Tag, aber an siebten Tag zusammen, nach dem Gesetz. Nun, obwohl der Sabbat also nicht zu halten ist, als siebter Tag der Woche, heißt das nicht, dass da keine Prinzipien sind für uns als Christen, um den ersten Tag der Woche nicht zu halten, als einen Ruhetag. Nochmals, es ist nicht immer möglich. Es gibt viele Länder, wo man normal schaffen muss, oder Berufe, wo man schaffen muss, als Chirurg oder Pflegerin oder so etwas. Klar, dann muss man das tun. Aber wenn das möglich ist, nimm den ersten Tag der Woche als einen Ruhetag. Erstens ist es soll sein, für, um dich auszuruhen. Gott braucht keine Ruhe, aber hat ein Beispiel gesetzt für sein Geschöpfe, um Zeit zu nehmen, auszuruhen. Im Alten Testament war die Idee, sechs Tage schaffen, sieben Tage Ruhe. Das war die Idee auch von Rettung im Alten Testament. Du musst an Gott glauben, gute Werke tun, nach gewissem Leben, nach dem Gesetz leben, nach Mose. Und dann konnte man in Gottes Ruhe einziehen. Glaube an Gott plus werken. Neues Testament ist das anders. Gott hat das umgedreht. Rechtfertigung durch Glaube alleine und danach werken tun. Als Folge von deiner Rettung durch Glaube kannst du werken tun, weil du in Christus geschaffen bist, um gute Werke zu tun. Epheser 2, Vers 10. Das ist sehr wichtig. Und das sehen wir auch, in wie man dann als Christen sich ausruhen soll. Es fängt an mit einem Ruhetag, der erste Tag der Woche. Bild von unserer Rettung in Christus, die wir umsonst bekommen haben. Und danach, Tag 2 bis 7, werken als Dank von dieser Ruhe, die wir in Christus bekommen haben. Jeder braucht Ruhe zu haben. Ein Untersuch hat mal ausgewiesen, dass Amerikaner und Europäer, die als größte Problem haben, sie essen zu viel, nicht genügend Übung und nicht genügend Ruhe. Das sind die drei großen Probleme. Und wir haben noch in der Schweiz meistens, dass man Sonntag oder erste Tag der Woche ist frei. Oder Wochenende ist frei. Seit Jahre 60 haben wir diese 5 Tage Arbeitswoche, was an sich auch nicht richtig ist. Gott sagt, 6 Tage soll man schaffen, 1 Tag soll man zur Ruhe haben. Aber gut. Und mehr sehen wir, die Geschäfte bleiben offen. 24-7. 24 Stunden pro Tag, 7 Tage in der Woche. Das kommt aus den USA. Das haben sie aufgenommen nach dem Zweiten Weltkrieg. Bevor dem Zweiten Weltkrieg hat man normal Wochenende oder Sonntag war Ruhetag. 6 Tage in die Schule und geschafft. Sonntag war Ruhetag. Das hat sich geändert nach dem Zweiten Weltkrieg. Warum? Weil im Zweiten Weltkrieg waren diese 24-Stunden-Wirtschaft. Man muss produzieren, in die Fabriken, Waffen machen, um da den Krieg zu gewinnen. Das hat sich dann weiterentwickelt, nach dem Krieg fertig war, in diesem kommerziellen Bereich. Und da kommt die 24-Stunden-Wirtschaft eigentlich her. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich das weitergezogen. Das war auf mich eine ganze Änderung. Ich ging da, wie gesagt, ich muss noch was einkaufen. Na, ich kann da einfach mitten in der Nacht oder 10, 11 Uhr abends in einen Supermarkt gehen und Zeug kaufen. Nicht an Tankstelle, ein Supermarkt. Hier Mikroskop, Spar und so weiter. Das ist normal, ganz normal da. Ich habe ja auch wahnsinnig. Und ist auch nicht gut. Man braucht als Gesellschaft auch Ruhe zu haben. Wenn man das nicht hat, geht man zurück in eine Heidengesellschaft, wo das Geld das A und O ist und nicht bestimmte Prinzipien anhand der Schrift. Ich habe auch gelernt, um zu ruhen. Nachdem man 50 ist, dann kann man nicht immer weitergehen. Es ist gut, dass man nach dem Mittagessen ein kleines Nickerchen macht. Und es ist ja auch mit Autofahren so, man fühlt sich müde. Nimmt ein Nickerchen vor 15, 20 Minuten, kann man so wieder 4-6 Stunden durchfahren. Das ist auch praktisch so, wenn man was älter ist, nimmt man kurz einen Schlaf, ist man wieder klar, frisch im Kopf und kann man besser arbeiten und produzieren, ist klarer im Kopf, als wenn man das nicht tut. Das braucht das Körper einfach. Und je älter man wird, je mehr das normal ist. Zweitens, du brauchst einen Tag der Woche, dass man Zeit nimmt, an Gott zu denken, um Gott und sein Wort zu überdenken. Nicht nur in der Predigt, aber auch in die anderen Aktivitäten. Das ist nicht immer mit Sport und TV und dann Schirm und so weiter. Zeit, um über Gott zu denken, über die Predigt zu sprechen, ein gutes Buch zu lesen, ein geistiges Buch zu lesen. Das sind sehr wichtige Dinge, dass deine Seele sich beschäftigt mit Gott. Der Herr sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr sollt Ruhe finden für eure Seele, denn mein Joch ist sanft und mein Joch ist leicht. Du brauchst Zeit in die Seele. Heute sind Leute mit Burnouts, Psychoses und 99% der Sache ist, dass Leute entweder nicht errettet sind. Und wenn sie errettet sind, nehmen keine Zeit, dass ihre Seele ruht in die Sache des Herrn. Und damit verbunden viel zu viel Zeit verbringen in diesen Schirmen. Bildschirmen von TV, Internet, Laptops, Handys und Cellphones, wie es auch alles heißt. Und Gott warnt uns auch im Alten Testament, also die Juden damals, lehrmäßig und geschichtlich, aber uns auch, um diesen Tag von Ruhe separat zu halten. In Jesaja Kapitel 58, Vers 13 lesen wir Folgendes. Mit so du deinen Fuß von dem Sabbat kehrst, dass du nicht tust, was dir gefällt an meinem heiligen Tage, so wirst ein lustiger Sabbat heißen, den Herrn zu heiligen und zu preisen. Denn so wirst du denselben preisen, wenn du nicht tust deine Wege, noch darin erfunden werdest, was dir gefällt oder was du redest. Nicht zu tun, was dir gefällt. Tun, was Gott gefällt. Das ist die Idee von Ruhe. Was kann ich tun, um Gott zu gefallen? Wenn wir in der Ewigkeit da sind, sind wir da, um Gott zu gefallen. Wir sind geschaffen, du bist geschaffen, um Gott zu gefallen, um ihm zu dienen, um dich um ihm zu verlustigen und Freude zu haben. Und viele Leute denken von, ja, ich kann auch über Gott nachdenken auf dem Golfkurs oder im Schwimmbad oder auf dem Fußballfeld. Nein, das kannst du nicht. Du brauchst Zeit zu haben, um Gott zu überdenken und mit ihm dich zu beschäftigen. Du brauchst Zeit alleine, weg von allen modernen Medien und Films. Gesegnet ist der Mann, die in die Gemeinde kommt, wenn es schneit und regnet. Gesegnet ist der Mann, die eine Gebetsstunde auf seinen Kalender angekreuzt hat, auch während der Woche. Oder was früher kommt, um für den Gottesdienst sich zu treffen. Gesegnet ist der Mann, die in einem Gebäude verbleibt, mehr als eine Stunde für eine Gemeindeversammlung. Die meisten kommen nicht am Sonntagmorgen 10 Uhr. Dann haben sie keine Zeit vor. Sie können schon ein Fußballmatch anschauen für 2-3 Stunden und darüber reden. Aber eine Sonntagsschule besuchen, das ist zu viel. Das ist natürlich viel zu viel, um auch sich damit mit Gottes Wort zu beschäftigen. Gesegnet ist der Mann, die Gott mit seinem Portemonnaie ebenso liebt wie als mit seinem Herz. Gesegnet ist der Mensch, der die Kirchezeit anschaut und die letzten Sitze freilässt für zufällige Besucher. Und der Mann, der ebenso viel Zeit nimmt, um die Bibel zu lesen, als seinen Computerschirm anzuschauen. Die Gemeinde ist nicht nur ein Ort, wo man sich zeigen kann an den Heiligen. Es ist ein Ort, wo Sünder trainiert werden, um ein Heiland zu kennen und zu dienen. Die erste Gemeinde hat sich am ersten Tag der Woche getroffen, um die Auferstehung ihres Herrn zu erinnern. Das Wort Gottes zu hören und zu predigen und auch einen Kollekte aufzunehmen für die Heiligen. Und nochmals, eine Gemeinde, um die zu organisieren, braucht auch Geld. Oder denken oft von, ja, kommt schon in Ordnung, kommt schon gut. Nein, Gott ist abhängig, Gott abhängig, Gott nützt auch dein Gaben. Kannst du dir vorstellen, du bist und hat ein Geschäft mit 50, 60, 100 Leuten. Die Hälfte kommt niemals zur richtigen Zeit. Wenn es schneit oder regnet, kommen sie nicht. Du kannst sie nicht entlassen. Du musst freundlich zu allen an ihnen sein. Du musst sie bitte komm noch zurück. Du kannst niemand beleidigen. Du bist immer in Wettbewerb mit einem sehr mächtigen Wesen, die alles tut, dass sie nicht in die Gemeinde bleiben kommen. Und du musst selber das Geschäft finanzieren, weil die Mitarbeiter die tragen nichts bei. Und die Mitarbeiter geben nur ein bisschen, wenn sie etwas übrig haben oder wenn sie einen Drang spüren. Und wenn sie nicht spüren, geben sie auch nichts. Also so ein Geschäft zu operieren. Das ist, wie es heute in den meisten Bibelgläubigen Gemeinden zugeht. Nun, in die Buch Apostelgeschichte, dann haben die Leute sich versammelt am ersten Tag der Woche. Warum? Weil Jesus ist dann erschienen an ihnen. Der Heilige Geist kam noch runter am ersten Tag der Woche mit Pfingsten. Sie sind nicht zu Hause geblieben, um zu kochen. Sie sind nicht zu Hause geblieben, weil Gäste sind zufälligerweise gekommen. Sie sind nicht zu Hause geblieben, weil das Wetter war nicht so gut, es war Schnee oder Regen. Sie sind nicht zu Hause geblieben, weil ja, die Sitze sind nicht so fein und es ist zu heiß oder zu warm oder zu kalt. Sie sind gekommen. Du sollst eine bibelgläubige Ortsversammlung schätzen und das zeigen, dass du die besucht und auch finanziell dafür aufkommt. Es soll auch so sein, was deine Familie beeinflusst. Ein Gemeinde besuchen, wo erwachsene Männer Freude haben an Jesus Christus, im Lobe, Preise und Danke. Ein Ort, wo deine Kinder erzogen werden in der Furcht des Herrn und lernen, mit Jesus Christus zu wandeln. Klare, direkte Predigt findest du nirgends anders als in einer bibelgläubigen Ortsgemeinde. Die heutigen Filme, die meisten Filme heute kommen von dem Jesuitentheater, von Hollywood. Einmal im Westen, Once Upon a Time in the West, Once Upon a Time in America. Amerika wurde groß gemacht von bibelgläubigen Baptisten, die nach USA geflohen sind, wegen der Staatskirche hier in Westeuropa, in ganz Europa, um dort den Herrn anzuloben und zu preisen in bibelgläubige Ortsversammlungen. Davon siehst du meistens nichts in der ganzen Hollywood-Geschichte. Das Einzige ist das kleine Haus auf der Prärie. Und da sieht man auch meistens, dass rausgeschnitten wird, die klare Predigt von Christus in ihm gekreuzigt. Die ersten Bibeln wurden gedruckt in den USA auf Englisch, waren die King James Bibel und die Luther Bibel. In den USA, wo die Freievangelische hinflohen, weg von der Staatskirche in Europa, Da waren mehr Erweckungen, mehr Mission, mehr Bibelgesuchte, mehr Bibeldruck als in kein anderes Land in den letzten 200 Jahren. Aber in de TV und Serien, die daraus nun kommen, sieht man nichts von diesem Pioniersgeist von bibelgläubigen Christen. Und in Europa hat man kaum bibelgläubige Gemeinden mehr. In der Schweiz, Deutschland sind nahe alle verschwunden. Es gibt mehr bibelgläubige Gemeinden in Texas als in ganz Nordwesteuropa zusammen. Weißt du, warum das ist? Weil das Buch ist abgelehnt worden. Es sind keine Männer mehr, die ihr als Hochruf sind, als Christ. Ich möchte das Wort Gottes predigen und lehren. Nein, die meisten haben keinen Glauben, keinen Mut, haben mehr Menschenfurcht und deswegen suchen sie die Sicherheit in der Welt und gehen nicht im Glauben raus, um das Evangelium in die Öffentlichkeit zu predigen, das Wort zu lehren und eine bibelgläubige Gemeinde zu gründen. Das ist, was Deutschland und die Schweiz braucht. Männer mit Glaube, Mut und keine Menschenfurcht, um das Wort Gottes zu predigen in den letzten Tagen, die mehr Gottfurcht für Menschen haben, als Furcht vor, mehr Gottesfurcht haben, als Menschenfurcht haben. Eine Gemeinschaft ohne bibelgläubige Gemeinde ist ein Stück Brot ohne Salz. Also mal Brot ohne Salz geschmeckt? Schmeckt nicht. Oder Fleisch ohne Salz? Das bleibt nicht lange gut. Salz bewahrt ein Lebenswahr für längere Zeit. Das ist, was eine Stadt braucht. Jede große Stadt im deutschsprachigen Raum braucht nur eine bibelgläubige Gemeinde, die zeugt, die rausgeht, die predigt. Und dann denken die vielleicht, ja, ich habe das nicht so gerne. Aber sie brauchen das, sie brauchen Einfluss von dem lebendigen Gott durch Predigt und Gebet. Ja, betet für die Obrigkeit. Wir sind das Salz der Erde. Und nochmals, ich bin froh, dass da viele freievangelische Gemeinden sind hier in unserer Gegend. Aber die meisten sind nicht bibelgläubig. Sie sind nicht ein Stich für die Leute in ihre direkte Umgebung. Dann sagen Leute, nein, nein, wir gehen nicht in eine Ortsgemeinde, weil es gibt kein Kirchengebäude im Neuen Testament. Es gibt kein Pult im Neuen Testament. Es gibt kein Gebäude, ich sehe nicht da einen Turm, also ein Baals-Ding. Da kann man das auch nicht haben, es ist ein Sexsymbol. Ja, müssen wir zurück zu den Amish, ja, ohne Autos und so weiter. Das ist, was du willst. Was immer diese Leute, die alle Ausrede haben, um nicht eine bibelgläubige Ortsgemeinde und Versammlung zu besuchen. Alle möglichen Ausrede hast du. Aber wenn sie ihr favorite Sportprogramm oder Fischen oder Autofahrt machen, da haben sie alle Zeit der Welt, die sie dafür machen können. An die fleischlich, irdisch gesinnte Christen. Und das ist ein Problem in den letzten Tagen. Die Leute, die Ausrede haben, um keine Ortsgemeinde zu besuchen an den ersten Tag der Woche. Kleide dich anständig, wenn du eine Ortsgemeinde besucht. Du triffst den Herr, wo zwei oder drei versammelt sind, in der Mitte, da ist er in der Mitte. Kleide dich anständig, wenn du da ein Diplom ausreichen hast, oder der Bundesrat kommt vorbei, oder eine Audienz bei einem König in einem Land, dann hast du auch anständig dich gekleidet. Das kannst du auch tun, wenn du als Christ in eine Gemeinde kommst. Und nochmals, wenn ich das Grab von meinen Eltern besuche, sind in einem Ort begraben, wo viele Reformierte begraben sind, da sieht man oft Bibelstelle, die darauf platziert sind. Und ich kenne einige von den Leuten in der Umgebung, ja, habe auch getrunken und geraucht und alles Mögliche getan. Kein Zeichen von neuen Geburt wird da, sieht man da auf diese Friedhöfe. Die Kirche, wo meine Eltern hingegangen sind, für Jahre, kalvinistisch, ich habe niemals das Evangelium der Gnade Gottes klar gehört. Niemals. Meine Eltern sind schon errettet worden. Bin ich froh für. Wir haben auch eine Bibelstelle auf ihr Grab getan, nach dem Wunsch meines Vaters. Aber die meisten da in dieser Kirche, in dieser Gegend, die da gestorben sind, sind ohne Gott und ohne Hoffnung gestorben. Und das ist wichtig zu bedenken, wenn du in eine Versammlung kommst, bring Leute mit und bring Leute das Evangelium in deine direkte Umgebung. Wenn du nach Hause gehst, das heißt nach dem Himmel kommt, dann sollst du ausruhen können. Der Gott, der Sohn, ist nach seiner Auferstehung am ersten Tag der Woche nach Hause gegangen. Das ist die Himmelfahrt, die wir gedenken. Und er ruht nun aus an der rechten Hand des Vaters. Er ruht aus. Und die Bibel sagt, am Moment, dass er zurückkommt, ist er wie eine Schlafende, die erwacht ist. Im Psalm 78, Vers 65. Der Herr erwachte wie ein Schlafender, wenn starker jauchzet, der vom Wein kommt. Er wacht wie ein Schlafender. Er ruht nun und betet nun an der rechten Hand des Vaters. Wenn du nicht errettet bist, hast du niemals gelernt zu ruhen in dem Herrn. Ruhe in den Herrn. Das heißt, aufhöre, deine Werke zu vertrauen, deine Religion zu vertrauen, deine Sakramente zu vertrauen, nur zu ruhen in dem, was ein anderer außerhalb von dir für dich getan hat, nämlich Jesus Christus. In seiner Arbeit kannst du Ruhe darauf deine Hand legen. Und dann sagt Gott, und wenn du ihm vertraust, die Gerechtigkeit von meinem Sohn rechne ich dir zu, die Sünde von dir rechne ich meinem Sohn zu. Das ist Gnade Gottes und Ausruhe in das Werk eines anderen. Damals musste der Hohepriester einmal im Jahr in Allerheiligen reinkommen. Da war kein Ort, wo er sich setzen konnte. Da war ein Bundeslade, in Allerheiligen Heilige war ein goldener Menorah, ein Tisch, ein Räucheraltar, Räucheropferaltar, kein Ort, wo er sich setzen konnte. Er musste da stehen. Wenn Jesus Christus am Kreuz die Versöhnung von deinen Sünden bezahlt hat, hat er gesagt, es ist vollbracht. Da ist nichts, was du zufügen kannst, um dein Heil zu verdienen. Hat sich gesetzt an der rechten Hand des Vaters. Und am Ende, dass du errettet bist, bist du nun gesetzt in Christus im himmlischen Wesen. Ruhe in dem Herrn. Nun, die sieben Tag Adventisten, Sabbatisten, die ruhen niemals in dem Herrn am Sabbat. Oder irgendeine andere Tag in der Woche. Sie mogen immer arbeiten, arbeiten, arbeiten. Das ist ihr praktische Heilsplan, was also ein verdammtes Heilsplan ist, nach Galater Kapitel 1. Weil werken mit Rettung, Glauben mit Rettung vermischt, bringt kein Heil. Keiner Sabbatist, der Adventist, ist sicher von seiner Rettung. Das kann er verlieren. Oder er mischt Glauben mit Werk, um errettet zu werden. Das sagen sie nicht, das ist, was sie im Praktisch glauben. Kein Sieben-Tag-Adventist hält den Sabbat. Er darf kein Feuer anzünden. Nou, wenn ein Sabbatist ein Auto anzieht, gibt es einen Funk, kann er fahren, hat ein Feuer angezündet. Ja, das geht nicht. Nach 2. Mose 35, Vers 3. Wenn jemandem etwas kocht, hat auch das Gesetz gebrochen. Das sind die Sabbatisten, sind eigentlich Heuchler, die äußerlich ganz fromm scheinen zu sein, aber so etwas nichtmals halten können. Und diejenigen, die versuchen, das Gesetz zu halten, sind sie schuldig, das ganze Gesetz zu halten. Das sind diejenigen, wovon Paulus spricht in Galater Kapitel 5, Vers 3. Ich zeuge aber mal an ihm jeden, der sich beschneiden lässt, dass er noch das ganze Gesetz schuldig ist zu tun. Nicht nur der Sabbat, auch die anderen Gebote. Nun, ich denke, dass es gut ist, dass ein Mensch den ersten Tag der Woche frei nimmt, um sich mit Gott und seinem Wort zu beschäftigen und auszuruhen, physisch, seelisch und geistlich. Wenn du Chirurg bist oder eine Arbeit hast, dann musst du am Sonntag schaffen, dann musst du schaffen. Wenn Geschwister sind in Moslemländern oder kommunistischen Ländern, wo es nicht erlaubt ist, den ersten Tag der Woche frei zu haben, schaffe einfach den ersten Tag der Woche und versuche einen anderen Tag frei zu haben. Wie viele Christen in Moslemländern, die haben dann den Freitag frei, die kommen dann zusammen im Namen des Herrn Jesus Christus. Ganz klar, das ist auch kein Problem. Nimm Zeit auf zur Ruhe. Und nicht nur 2 Stunden wieder ein Fußballspiel anzuschauen, auf zur Ruhe. Und wenn du noch nicht errettet bist, hast du ein Problem in deiner Seele. Deine Seele ist niemals zur Ruhe gekommen. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle die mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Du brauchst Ruhe für deine Seele in Jesus Christus. Und viele von euch sind sehr unruhig. Ihr versucht alles zu tun, religiös zu sein, den Herrn zu gefallen, auf deine eigenen Bedingungen. Jesus sagt, kommt her zu mir. Ich gebe euch Ruhe. Die wahre Ruhe ist in mir zu finden. Wenn du da ihn nicht hast, hast du eigentlich nichts. Und deine sogenannten Werke, die du tust, um dich vor Gott zu rechtfertigen, die helfen absolut nichts. Du machst nur Gott ein Lügner. Weil er hat gesagt, in Christus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich allein. Du brauchst den Herr Jesus Christus als einen persönlichen Heiland. Wenn du ihn nicht kennst, hast du niemals die wahre Ruhe gefunden. Für deine Seele bist du unter Gottes Gericht Und wenn du stirbst heute in deine Sünden, gehst du in die Hölle. Das ist niemals Gottes Wille. Gott möchte, dass du Buße tust und glaubst an den Herrn Jesus Christus. Er alleine kann dich die Ruhe schenken, die deine Seele braucht. Dies zu finden, wenn du zu ihm kommst, und das Blut Jesu Christi kann deine Sünden wegnehmen und dich versöhnen mit dem zornenden Gott, dass er dein himmlischen Vater wird. Glaubet an den Herr Jesus Christus. Wenn du noch niemals zu ihm gekommen bist, beug dein Haupt nun und frag Jesus Christus, als Sünder deine Sünden wegzunehmen und deine Seele von der Hölle zu retten. Möge der Herr euch segnen, einen gesegneten Ruhetag zu haben. Und nochmals, in 2 Wochen hoffen wir uns wieder praktisch zu versammeln. Nächste Woche haben wir einfach wieder einen Livestream. Gottes Segen und einen gesegneten Ruhetag wünsche ich euch.